Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und hören als Lesung auf 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 20. 2. Korinther 1, 18 bis 20. Es geht heute schwerpunktmäßig thematisch um die Treue und Wahrhaftigkeit unseres Herrn Jesus. 2. Korinther 1, 18 bis 20 schreibt der Apostel Paulus: Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, nämlich in Jesus Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, treuer Gott, wir danken dir, dass du auch heute an diesem Gottesdienst wieder in unserer Mitte bist. Danken dir für alle Bewahrung, für allen Beistand, für alles Nahesein, auch in der zurückliegenden Woche. Danken dir, dass wir alles, was uns auch in diesem Leben belasten mag, jeden Tag und auch heute Morgen neu, dir zu Füßen legen dürfen, auf deine Hilfe, auf deine Gegenwart, auf deine Liebe und Treue rechnen dürfen, dass du jetzt auch durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und wie wir es auch heute immer wieder hören werden, es ist ein wahrhaftiges Wort, es ist absolut zuverlässig, wir können uns total darauf verlassen, dass auf unsere Herzen in dir ganz ruhig und gelassen werden lassen. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Als Predigtext hören wir heute auf Offenbarung 19, die Verse 9 bis 11. Unter dem Thema Treu und wahrhaftig ist sein Name. Offenbarung 19, 9 bis 11. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, haben wir zunächst noch ein paar Einzelbeobachtungen. In Vers 9 spricht ein Engel und er sprach zu mir. Der wird hier an dieser Stelle nicht näher beschrieben, wird also als bekannt vorausgesetzt. Es muss also logischerweise wohl der Engel sein, der zuletzt mit Johannes geredet hat, der irgendwann mal vorgestellt wurde. Und das dürfte Kapitel 17, 1 gewesen sein, einer der sieben Engel, die die Schalen hatten. Dort Johannes Kapitel 17, 1 Offenbarung lesen wir. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Dieser Engel ist wohl, der sich auch jetzt hier meldet, und es zeigt zugleich, die Kapitel 17, 18 und bis hier 19, 10 sind eine Einheit. Sie haben das Gericht über die Hure Babel zum Inhalt. Das ist jetzt abgeschlossen. Wenn wir so wollen, das Festmahl des Bösen, das sich ultimativ ausgetobt hat, und wir erleben es in diesen Tagen, das ist dann vorbei und das Hochzeitsmahl des Lammes beginnt jetzt. Und das ist auch die Botschaft des Engels, die wir vor zwei Wochen schon gehört haben. Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Überwältigt von der Herrlichkeit dieser Botschaft, fällt Johannes vor dem Engel zu Boden, um ihn anzubeten. Vergleichbare Stellen haben wir in der Bibel mehrfach, wo Menschen vor jemand anders niederfallen als vor dem lebendigen Gott. Und wir haben von den Betreffenden, das ist ganz wichtig, immer die gleiche Reaktion. So auch hier von Seiten des Engels. Der sagt zu Johannes in Vers 10, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Niemand außer Gott, Jahwe, darf angebetet werden. Das ist eines der wichtigen Argumente gegen die Zeugen Jehovas etwa und alle, die die Gottheit Jesu leugnen. Jesus hat kniefällige Anbetung nämlich widerspruchslos geduldet. Wenn Jesus nicht identisch mit Gott Jahwe selbst wäre, hätte er Gott gelästert und wäre des Todes schuldig gewesen, wenn er Anbetung duldet. Ich weise immer wieder auch hin, oft kommen ja in der Bibel so ganz wichtige Details quasi nebenher. An dieser Stelle ein ganz, ganz wichtiges Geschehen, die 10 Aussätzigen. Ihr kennt die Geschichte, da kommen 10 Aussätzige zu Jesus. Jesus sagt zu ihnen, geht nach Jerusalem in den Tempel und zeigt euch den Priestern. Die sind noch krank, machen sich aber aufs Wort Jesu hin auf den Weg. Unterwegs stellen sie miteinander fest, wir sind ja auf einmal vom Aussatz rein, wieder kerngesund. Was passiert jetzt? Und das ist für unser Thema von allerhöchster Bedeutung, obwohl es gar nicht separat thematisiert wird. 9 tun genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Die machen sich weiter auf den Weg nach Jerusalem, um sich dort den Priestern vorzustellen und dann das vorgeschriebene Dankopfer im Tempel darzubringen. Ein einziger kehrt um, kommt zu Jesus, fällt vor ihm nieder, betet ihn an. Und was sagt Jesus? Wenn Jesus nicht Gott Jahwe wäre, hätte Jesus zu ihm sagen, mein lieber Freund, du bist ja völlig falsch. Mach sofort dich auf den Weg nach Jerusalem und bete dort an. Was sagt Jesus aber tatsächlich? Er sagt was? Nur einer ist umgekehrt, um Gott die Ehre zu geben. Gott ist nicht in erster Linie im Tempel. Jesus ist Gott. Ja? Also Jesus sagt, mehr als im Tempel betet ihr Gott an, wenn er mir zu Füßen fällt. Wäre absolute, totale Gotteslästerung, wenn er nicht Gott, Jahwe, selbst wäre. Natürlich versuchen Zeugen Jehovas und andere, das hier und an anderen Stellen wegzudeuteln, aber die Aussage, die Sache ist absolut glasklar, gibt es nichts zu deuteln. Der nächste Satz, wir sind wie gesagt noch bei ein paar Einzelbeobachtungen, ist etwas komplizierter, zumindest so wie er sich anhört, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Oder der Weissagung, wie meist übersetzt wird, aber im Griechischen steht Prophetia. Ist dasselbe. Am hilfreichsten fand ich, was Adolf Pohl in der Wuppertaler Studienbibel dazu geschrieben hat. Er macht zunächst deutlich, dass diese Aussage in Verbindung mit dem vorherigen zu verstehen ist. Dieser Schalenengel bestätigt also auch, was wir schon festgestellt haben, dass es einer der Engel ist, die 7 Schalen hatten, vermittelt ja gerade Visionen, also Prophetie, Weissagung vom Sieg Gottes und des Lammes und steht damit im prophetischen Dienst. Nun zieht er die Verbindungslinie zu Johannes und seinen Brüdern. Auch sie, die Jesus bezeugen, sind Propheten. Über Jesus sprechen ist sprechen über eine neue Welt, über eine neue Menschheit, und schließt Urteile über Geschichte und Zukunft ein. Soweit Adolf Pohl. Dann verstehen wir auch, warum diese Aussage, die sich so im Moment etwas kompliziert anhört, genau da steht, wo sie steht. Direkt vorausgegangen, ja, bete Gott an, nicht mich. Und dann diese Aussage, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, Prophetie. Dem Engel geht es also darum, zu begründen, warum Johannes ihn nicht anbeten, vor ihm nicht niederfallen soll, weil er nicht über Johannes steht, sondern in genau demselben Dienst und sich deshalb als Bruder des Johannes quasi mit ihm auf eine Ebene mehr oder weniger stellt. Denn er, der Engel, ist unmittelbar im Dienst der Prophetie, die aber zugleich Zeugnis von Jesus ist. Das ganze prophetische Wort der Offenbarung ist Zeugnis von Jesus, vom wiederkommenden Herrn. Johannes, unmittelbar im Dienst des Zeugnisses Jesu, das aber als solches zugleich auch wieder Prophetie ist und durch den Geist der Prophetie hervorgebracht wird. Das also ist der simple Gedanke dieses etwas kompliziert klingenden Wortes, dieser Formulierung. Danach wechselt wieder die Blickrichtung und wir nähern uns unserem eigentlichen heutigen Thema. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Manche Ausleger sehen ja schon im Reiter auf dem weißen Pferd beim ersten Siegel den wiederkommenden Herrn. Aber schon der erste Satz markiert einen wichtigen Unterschied. Dieser Reiter kommt aus dem Himmel. Beim Reiter des ersten Siegels wird keine Herkunft genannt. Der ist einfach irgendwo da. Außerdem kann es übrigens auch vom Ablauf der Offenbarung nicht sein. Denn auch wenn die Siegel wesentlich eine zusammenfassende Vorschau auf das darstellen, was dann im Detail später entfaltet wird, so erscheint der Reiter des ersten Siegels doch ganz am Anfang, zum Auftakt der Entwicklungen der letzten Endzeit, während Christus hier ganz am Ende zum Abschluss dieser Entwicklungen erscheint. Auf das Auftreten des ersten Reiters auf dem weißen Pferd, der natürlich Ähnlichkeiten mit Christus hat, er ist ja der Antichrist, der ihn versucht, täuschend echt darzustellen, aber auf ihn folgen ja dann erst Krieg, Inflation, Hungersnot, Tod durch Seuchen, wilde Tiere etc. Und ganz nebenbei noch bei den wilden Tieren muss ich dann denken, was sie uns dann in nächster Zeit alles zum Fraß vorwerfen wollen und was sich dann alles noch möglicherweise vermehrt, auch in unseren Nahrungsmitteln etc. Also diese Bedeutung durch wilde Tiere mag da vielleicht noch eine ganz andere Dimension haben, als wir es uns bisher überhaupt vorstellen konnten. Das alles aber ist ja mit dem Kommen Jesu zu Ende. Also der erste Reiter leitet das alles ein, der letzte Reiter auf dem weißen Pferd schließt das alles ab. Und auch noch ein Unterschied, der erste Reiter bleibt zunächst im Dunkeln, wie die anderen vier. Er wird nicht näher am Anfang beschrieben. Erst ab Kapitel 13 tritt der weiße Reiter als der Antichrist dann deutlicher in Erscheinung. Jesus wird hier sofort ganz ausdrücklich vorgestellt und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Diesem Namen ist auch das Thema der heutigen Predigt gewidmet, diesem Namen Jesu treu und wahrhaftig ist sein Name. Liebe Geschwister, wir haben einen Herrn, dessen Wesen die Treue ist, die absolute Zuverlässigkeit, der aufgrund seines Wesens überhaupt nicht anders kann, als den Seinen treu zu sein, als zu seinen Verheißungen zu stehen. Den gleichen Grundgedanken hatten wir ja schon, Vers 9. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Geht es nochmal ums Gleiche. Unser Wort Glauben kommt im Griechischen von genau derselben Wortfamilie wie das Wort Treue. Ist also fast bedeutungsgleich. Die Treue ist gewissermaßen der Ausgangspunkt und das Vertrauen, das im Glauben auf diese Treue antwortet, reagiert, ist dann der Glaube. Ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, dass dieses Wort Glauben eigentlich die Bedeutung von Vertrauen, genauer noch vom Germanischen her, vom Alten her, geloben bzw. Gelübde hat. Der griechische Begriff hat die Bedeutung von Vertrauen, Glauben, vertrauensvolle Anerkennung einer Person. Also das ist das, was dann mit Glauben wiedergegeben wurde. Eigentlich Vertrauen oder auch die Anerkennung einer vertrauenswürdigen Person. Dieser Begriff wurde dann einst ins germanische Gefolgschaftswesen übersetzt mit dem Wort Glauben, geloben im Sinne von Gelübde. Und das heißt praktisch, derjenige, der zum Glauben kommt, der anerkennt Jesus vertrauensvoll als seinen Gefolgsherrn und Heiland, stellt sich selbst damit Jesus als seinem Gefolgsherrn zur Verfügung, tritt in dessen Dienste und legt, und das ist ganz wichtig, legt damit zugleich seine Existenz und die seiner ganzen Familie vertrauensvoll in die Hände dieses Gefolgsherrn. Denn normalerweise zieht jetzt dann der Gefolgsmann für seinen Gefolgsherrn in den Krieg. Der hat jetzt aber dann, wenn er für diesen Gefolgsherrn in Dienst ist, normalerweise nicht die Zeit, sich um den normalen Lebensunterhalt zu kümmern. Die Verantwortung, die Garantie für seinen Lebensunterhalt übernimmt der Gefolgsherr für ihn. Ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge sehen. Der verspricht im Gegenzug seinen Gefolgsmann und dessen Familie zu beschützen und mit allem Nötigen zu versorgen. In diesem Sinne schreibt Paulus 2. Timotheus 2, Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Logischerweise, wenn der Gefolgsmann, statt in den Krieg zu ziehen und das Eigentum und das Land seines Gefolgsherrn zu schützen, Getreide anpflanzt und sät und was weiß ich was alles macht, dann lässt er ja seinen Gefolgsherrn in diesem Sinne im Stich. Macht also gefällt ihm nicht, dem Gefolgsherrn, wenn sein Gefolgsmann das macht. Mit diesem Wort sind wir also ganz nah am germanischen Gefolgschaftswesen. Wer in den Dienst Christi getreten ist, hat einen Anspruch darauf, dass Christus als sein Gefolgsherr ihn versorgt. Er hat es nicht nötig, sich selbst in Geschäfte des Lebensunterhalts zu verstricken, denn er stellt ja seine ganze Lebenskraft seinem Herrn zur Verfügung. In diesem Sinne bezeichnet die Bibel uns auch als Knechte Christi. Das kann missbraucht werden. Dieser Tage schrieb mich eine Glaubensschwester an, weil in ihrer Gemeinde die Christen als Sklaven Christi bezeichnet werden, offensichtlich immer wieder in der Verkündigung, auch in einer Art und Weise, die manchen da Not macht. Der Begriff Sklave ist zwar nicht falsch biblisch, denn das griechische Wort doulos bezieht Paulus auch auf sich, wenn er sich Knecht Christi nennt und kann auch Sklave heißen. Allerdings, man muss das immer im gesamtbiblischen Zusammenhang sehen. Im Alten Testament wird auch der Messias als Gottesknecht bezeichnet. Da sehen wir das Wesen dieses Knechts und Sklaven. Er ist kein Rechtloser, der der Willkür seines Herrn unterworfen wäre. Er ist vielmehr jemand, der sich selbst aus freien Stücken seinem Herrn unterordnet. Der Herr ist niemand, der sich uns unterwirft. Immer wichtig, ein ganz deutlicher Unterschied, auch wenn sich Mächte der Finsternis versuchen, ins geistliche Leben hineinzumengen. Sieht man sofort an der Art und Weise, wie sie wirken. Satan unterwirft sich die Menschen. Mit List, mit Lüge, mit Manipulation, mit Täuschung, wenn nötig auch mit Gewalt. Der Herr unterwirft sich. Erst wenn er wiederkommt, dann müssen sich alle Knie beugen. Aber bis dahin unterwirft sich der Herr niemanden. Er lädt ein, er ruft, er streckt die Hand aus. Er sagt, vertrau mir, vertrau dich mir an. Also immer wenn wir sehen, dass Druck, Zwang ausgeübt wird in irgendeinem übernatürlichen Geschehen, können wir immer sagen, es ist nicht vom Herrn. Das ist vom Teufel. Der Herr lädt immer ein. Sagt also, vertrau mir, und in diesem Vertrauen legen wir dann auch unseren Willen in seinen Willen, weil wir wissen, dass er sehr viel besser weiß, was gut für uns ist, als wir selber. Insofern sind wir damit Knechte und Sklaven Christi. Aber auch der Begriff Sklave ist in der Bibel überhaupt kein Ausdruck geringer Würde. Im Gegenteil, denn als Sklaven Christi sind wir zugleich Kinder Gottes, berufen zu Priestern und Königen. Wir müssen also deshalb auch den Begriff Sklave im gesamtbiblischen Rahmen sehen und verstehen. Er benennt einen Aspekt unseres Lebens in Christus, nämlich unsere freiwillige, geistgewirkte Unterordnung unter seinen Willen. Aber das ist eben nur ein Aspekt unter einer ganzen Vielzahl. Andererseits, und das ist wieder was ganz positiv Wichtiges auch, steht gerade der Begriff Knecht oder Sklave in einem engen, besonderen Verhältnis zur Treue unseres Herrn. Denn gerade, wie wir schon gehört haben, wer sich ganz als Knecht und Sklave seinem Herrn zur Verfügung stellt, der darf eben auch ganz mit der Treue und Fürsorge seines Herrn rechnen. Je eigenmächtiger wir aber in unserem Verhältnis zu unserem Gefolgsherrn handeln, umso mehr lockern wir von unserer Seite aus das treue Verhältnis zu ihm. Allerdings gilt auch hier, was wir am vergangenen Sonntag schon festgestellt haben, es ist keineswegs so, dass eine Handlung oder auch ein paar Handlungen unserer Untreue bereits dieses treue Verhältnis beenden oder grundsätzlich in Frage stellen würden. Insoweit ist die heutige Predigt sogar eine direkte inhaltliche Fortsetzung, Vertiefung und Bekräftigung der letzten. Wir haben dazu noch ein ganz großartiges Wort der Schrift, 2. Timotheus 2,13. Wir lesen dort ab Vers 11. Treu ist das Wort. So beginnt es wörtlich. Schlachter übersetzt mit glaubwürdig. Ist nicht falsch, aber im Griechischen steht da genau das gleiche Wort wie jetzt hier auch bei uns in der Offenbarung 19. Treu, so wie sein Name, treu ist sein Wort. Dann geht es weiter, wenn wir mitgestorben sind, die Zusagen, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, werden wir auch mitherrschen. Scheint es geschwind schwieriger, wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Ja, ist eine biblische Tatsache. Aber wie wir letzten Sonntag gehört haben, im Sinne, dass mit Verleugnen eine grundsätzliche Ablehnung Gottes gemeint ist. Eine dauerhafte, willentliche Abwendung von ihm, nicht eine größere oder kleinere Anzahl von Sünden. Ganz wichtig zu unterscheiden. Und dann kommt das, worauf es heute ankommt. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Eine falsche Entscheidung von uns zwei, drei oder auch mehr Schritte des Ungehorsams, so sehr diese dann auch Sünde sind, gar keine Frage, beenden aber nicht unser Treueverhältnis zu Christus. Wir mögen uns damit vielleicht punktuell Schaden zufügen selber. Die Gefahr besteht ernsthaft. Und manches von diesem Schaden wird der Herr auch zulassen, aus erzieherischen Gründen, damit es uns eine Lehre ist, in Zukunft doch ganz auf ihn zu vertrauen und nicht eigene Wege zu gehen. Aber auch da hält der Herr im Grundsatz weiter schützend seine Hände über uns, will uns liebevoll und fürsorglich auf seine Wege zurückführen. Ich denke immer wieder, und ich sage oft auch, ich predige das auch für mich, habe ich genauso dringend nötig wie ihr selber. Ich habe es vorhin schon auch vor dem Gottesdienst gesagt, ich fahre eigentlich ja schon seit 8 Jahren mit den Hufen und will aus diesem Land des entgrenzten Wahnsinns weg, aber der Herr lässt mich bisher noch nicht. Und es ist täglich eine Glaubensprüfung, sage ich ganz ehrlich, dem Herrn zu vertrauen, dass es dann auch hier richtig ist, solange ich noch hier sein muss. Also nicht wegen euch, wie gesagt, aber wegen der Situation, ja. Aber es kommt eben alles drauf an, da zu sein, wo der Herr uns haben will. Nicht eigene Wege zu gehen. Aber selbst wenn, ist das Treueverhältnis nicht beendet. Und ist nicht unvorstellbar großartig, liebe Geschwister, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Es darf eine ganz große Gelassenheit in unser Leben der Nachfolge geben. Wir müssen nicht ängstlich sein bei allem, was wir tun und besorgt. Hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Genick einziehen, wann haut mir der Vater eine rein? Überhaupt nicht. Sicher sollen wir bemüht sein, seinen Willen bestmöglich zu erkennen und zu tun. Aber sogar wenn wir in Panik oder sogar bewusstem Ungehorsam eigene Wege gehen, trennt uns das noch nicht vom Herrn. von seiner Treue und von seiner Fürsorge. So schnell lässt uns der Herr nicht aus der Gemeinschaft mit ihm und seinem Dienst laufen. Sage nicht einfach ich, sagt uns Gottes Wort. Zwei Beispiele dazu. Das erste, der sehr widerspenstige Prophet Jona. Für den hatte der Herr einen klaren Auftrag, geh nach Ninive. Aber der Jona sagt sich, die Menschen in Ninive sind böse. Nein, der Job ist mir zu gefährlich. Und sagt in seinen Gedanken zu seinem Herrn, lieber Chef, such dir dafür einen Dümmeren, nicht mit mir. Dacht's und macht sich vom Acker. Flugs begibt er sich aufs Schiff und will nach Spanien, ans andere Ende des Mittelmeers, weit weg von seinem Herrn. Genauso sagt's übrigens die Bibel ausdrücklich, weg vom Angesicht des Herrn. Der Herr weiß da in Israel, da sitzt der Gott Jahwe. Aber ich will jetzt nicht so, wie der will, also gehe ich mal aus seinem Einflussbereich raus, möglichst weit weg, lass den mal hinter mir mit seinen unangenehmen Aufträgen und dann bringe ich mich mal in Sicherheit. Aber das war eine ganz bewusste, klare Entscheidung gegen den Herrn. Nicht vielleicht grundsätzlich überhaupt nichts mehr mit dem Herrn zu tun haben zu wollen, aber in jedem Fall diesen klaren Auftrag des Herrn absolut zu verweigern. Aber der Herr lässt ihn nicht einfach laufen. Wir wissen, er holt ihn ein mit Sturm und Fisch. Es geht durch große Not für Jona, erst auf dem Schiff, dann im Bauch des Fisches. Hätte er vermeiden können, wenn er nicht so widerspenstig gewesen wäre. Also eigene Wege können uns durchaus in Gefahr, in Not bringen, die vermeidbar gewesen wären, wenn wir auf den Weg des Herrn vertraut halten. Und unser Herr kann dann auch manchmal etwas ruppig sein, wenn ihm einer aus dem Ruder laufen will. Auch das ist durchaus so. Das mit dem Sturm war schon ordentlich und das mit dem Meerestier, das war auch ordentlich. Also das war schon ruppig, wenn wir es mal so sagen wollen. Aber er lässt den Jona nicht umkommen. Er holt ihn wieder zurück. Sogar einen so deutlich und nachhaltig widerspenstigen Burschen wie den Jona. Mit anderen Nuancen sehen wir es bei Elia, noch schöner bei Elia. Nach dem überwältigenden Gottesgericht auf dem Karmel, 1. Könige 19, sehen wir es dann, Karmel geht voraus, droht Isebel dem Elia, ihn innerhalb von 24 Stunden umzubringen. Den eigentlich so mutigen Elia packt die Angst. Er rennt um sein Leben, weit hinein in die Wüste. Den Herrn hatte er, das kann man dem Zusammenhang entnehmen, eindeutig nicht gefragt. Es ist ein eigenmächtiger Weg. Allerdings anders als bei Jona, jetzt nicht ein bewusster, klarer Ungehorsam, nicht bewusste Arbeitsverweigerung, sondern ein Akt der Panik. Trotzdem ohne und letztlich auch gegen Gottes Willen. Aber auch hier sehen wir, der Herr ist treu. Obwohl ihm de facto auch der Elia davonläuft, der Herr ist treu, er geht ihm nach, er schickt seinen Engel. Elia rannte bis hinunter nach Beersheba. Wir haben es mal hier, ich habe mal eine Karte mitgebracht, da sehen wir es, da oben am Karmel, da war das Gottesgericht, dann nach Jezreel ist er dem Ahab vorausgelaufen, soweit war das alles noch in Ordnung und dann rennt er hier runter bis nach Beersheba, lässt da seinen Diener zurück und geht noch eine Tagereise weiter in den Süden, in die Wüste hinein und denkt, damit habe ich die böse Isebel weit genug hinter mir gelassen. Der Herr will ihn aber dort gar nicht haben. Interessanterweise, der Herr stärkt ihn aber nicht nur dort durch seinen Engel, er gibt ihm Kraft, der Engel des Herrn, also Christus selber, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Horeb zu laufen, bis hier hinunter, Gebiet Midian, Horeb, östlich des Golfs von Akaba. Dort angekommen, fragt ihn der Herr, ganz interessant, so die kleinen Nuancen in der Bibel zu lesen, was fragt er ihn? Was willst du hier? Was willst du hier? Aber spannend, gell? Der Herr selber hat ihm die Kraft gegeben, an einen Ort zu laufen, an ihn, den dem ihn der Herr eigentlich gar nicht haben will. Immer wieder spannend, wie weit sich der Herr sogar auf die eigenmächtigen Wege seiner Leute mit einlässt. Aber der Herr sieht das Herz an. Er sieht, da ist blanke Verzweiflung, da ist reine Angst. Da ist nicht böser Wille, reine Angst. Eigentlich will es der Elia ja dem Herrn recht machen, aber die Panik hat ihn getrieben. Was willst du hier? Und dann erscheint ihm der Herr auch noch, großartige Szene, dass der Herr an ihm vorübergeht, ihm begegnet, ganz persönlich. Aber nochmal, Vers 13, dort 1. Könige 19, was willst du hier? Zweimal fragt ihn der Herr, was machst du hier eigentlich? Bist hier doch völlig falsch. Ein Weg, der nicht nach Gottes Willen war, aber der Herr hat Erbarmen mit seinem Knecht Elia, der nach den Kämpfen und nach der Bedrohung, die er hinter sich hatte, diese besondere Begegnung mit seinem Herrn braucht, um wieder neu Kraft, Mut, Zuversicht fürs vor ihm Liegende zu tanken. Aber dann lautet der Befehl, nichts wie zurück, mehr oder weniger dahin, wo du gekommen bist. Hier bist du definitiv falsch, auf nach Damaskus, da habe ich den nächsten Auftrag für dich. Und schon mal spannender Weg habe ich auf der Karte noch bis nach Damaskus, da sehen wir. Diesen ganzen Weg ist der Elia kopfunnötig gelaufen, ja, eigentlich. Muss den ganzen Weg wieder zurück bis nach Damaskus und noch weiter in den Norden hinauf. Also in die exakt entgegengesetzte Richtung, als der Herr ihn eigentlich haben will. Spekuliere mal. Wäre Elia nicht in Panik davon gerannt, sondern hätte in Ruhe und Gelassenheit auf den Herrn vertraut, hätte er sich wahrscheinlich den weiten Marsch zum Horeb und zurück sparen können. Der Herr hätte ihn auch so beschützt und wieder zu Kräften kommen lassen. Aber auch so bleibt der Herr treu. Er kann gar nicht anders, sagt 2. Timotheus 2, Vers 13, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Treu und wahrhaftig ist sein Name. Und der Name ist in der Bibel nicht einfach Schall und Rauch. Der Name benennt das Wesen einer Person. Treue, absolute Zuverlässigkeit, totale Vertrauenswürdigkeit sind das, was das Wesen Jesu im Innersten ausmacht. Und selbst bei unserer Untreue bleibt deshalb seine Treue bestehen. Weist immer wieder darauf hin, wir sehen es auch höchst eindrücklich an seinem auserwählten Volk Israel. An Untreue hat es dieses Volk wahrlich nicht fehlen lassen. Über Jahrhunderte und Jahrtausende hat es seine Liebe und Treue hartnäckig mit Füßen getreten, so sehr, dass es schlussendlich irgendwann tatsächlich genervt verworfen hat, aber eben nicht für immer, sogar durch die Verwerfung hindurch bleibt seine Treue für sein Volk im Grundsatz bestehen. Und zu dieser Treue gehört dann zum Schluss noch der zweite Begriff, wahrhaftig. Wir haben ja etwa zu denken an 2. Korinther 1, Vers 20, haben wir als Lesung gehört, wo Paulus über unseren Herrn Jesus Christus schreibt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, nämlich in Jesus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Das müssen wir ganz wörtlich nehmen, der Begriff wahrhaftig ist bei uns ein bisschen schwammiger Begriff heute. Im Griechischen ist er eigentlich klar verständlich, der meint die absolute Übereinstimmung von etwas, was gesagt ist, mit der Natur der Sache. In Jesus sehen wir es ganz deutlich, Jesus selber ist in Person, der Logos, das menschgewordene Wort Gottes. Der sagt etwas nicht nur, der ist es in Person. Und das gilt eben auch für die Verheißungen. Jesus bestätigt nicht nur die Verheißungen, er ist die Erfüllung der Verheißungen in Person. Er ist seinem Wesen nach Träger und Garant aller Verheißungen Gottes. Was der Herr sagt, das kann er deshalb gar nicht brechen, denn er ist selber das, was er sagt. Dazu hilft auch noch das Verständnis des hebräischen Begriffs für Wort, Dabar. Das heißt zugleich Wort wie auch Geschehen. Auch das bestätigt diesen Gedankengang, der in der Bibel fundamental ist. Gottes Wort ist nie nur so dahingesagt. Es ist wesensmäßig immer Geschehen dessen, was es sagt. Deshalb auch die interessante Formulierung bei den Propheten oft. Im Deutschen auch manchmal richtig wiedergegeben in den Übersetzungen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jeremia, Jesaja oder wem auch immer. Es geschah das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn geschieht. Das ist Macht, die wirkt, was es sagt. In dem Moment, wo sie sagt, wird das Geschehen in Gang gesetzt und ereignet sich. Also immer schon wesensmäßig Geschehen dessen, was es sagt. Machtvolles Ereignis. Und so ist Jesus in sich alles, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Und deshalb, liebe Geschwister, können wir uns auch heute und in dem, was kommt, ganz und gar auf ihn verlassen. Er ist die Verheißung Gottes in Person. Wenn wir ihn haben, haben wir das alles schon gegenwärtig. Fällt uns schwer, das wirklich so ganz real, dinglich immer wieder festzuhalten. Und deshalb dürfen wir da auch ganz getrost sein. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, auch wir haben ja dieses himmlische Hochzeitsmahl vor uns, dem wir entgegengehen, von dem wir auch die vergangenen Sonntage immer wieder mal gehört haben. Und dass da doch jeder von uns auch dazugehört, wollen wir im Abendmahl mit weiter bedenken und uns ganz auch in den kommenden Zeiten darauf stützen und daran freuen. Treu und wahrhaftig ist sein Name. Selbst wenn wir untreu sind, kann er sich selbst nicht verleugnen und hält uns die Treue. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns mit deinem Wort so großartige Verheißungen und Zusagen gibst. Danken dir, dass du uns das immer wieder auch auf so anschauliche Weise sagst und es uns auch zeigst an den Menschen und der Bibel, an den Männern und Frauen, an einem Jona, an einem Elia. Ja, du redest ganz offen auch über ihre Schwachheiten, über ihre Befehlsverweigerung, über ihre Sünden, über ihre Ängste, über ihre Panik. Weil das eben auch Teile unseres Lebens sind. Auch wenn wir bestmöglich dir nachfolgen wollen, sind wir Sünder, versagen immer wieder, werden schuldig an dir und an den Menschen. Und dann ist die bange Frage, wie gehst du damit um? Und du sagst es uns in deinem Wort, du bleibst der Treue. Du vergibst uns gerne, du rufst uns zurück, du bist der Gnädige, du lässt uns nicht los. Dafür loben und preisen wir dich. Und befehlen dir jetzt auch all unsere Angehörigen, unsere ganze Gemeinde, auch in diesen Zeiten, wo das Böse tobt, an, dass wir wissen dürfen, mag das Böse kommen, mag es sich aufblustern. Deine Treue, deine Wahrhaftigkeit sind ein gewaltiges Bollwerk über uns, um uns, unsere Familien, unsere Gemeinde. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir erheben uns noch mal kurz zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Blick gibst, auch über unsere Sünde hinweg, ins ewige Leben hinein, dass dort im Himmel gewissermaßen der Tisch für uns schon gedeckt ist und drauf wartet, bis wir da auch eintreffen. Und dass du uns versprochen hast, dass du uns ans Ziel bringen willst, durch alle Widerwärtigkeiten, durch alles Böse dieser Welt hindurch. Und dass wir es nicht machen müssen wie der Elia, der in Panik davongelaufen ist, sondern dass wir einfach an dem Ort sein dürfen, an den du uns hingestellt hast, solange da unser Platz ist und uns darauf verlassen dürfen, egal wo wir sind. Du hältst deine Hand über uns, du schützt uns, du bewahrst uns. Und in diesem Wissen lass auch alle an den verschiedenen Orten, die mit uns verbunden sind, in Ruhe und Gelassenheit und gesegnet sein. Auch die Alten, die Kranken, die Betrübten, die Einsamen, auch die Angehörigen von Verstorbenen, sei du ihnen nahe, stärke sie, tröste sie mit uns. Amen. Und wir gebeten noch gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.